SRF 1.
Uhr. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Flüchtlingsdrama vor Lampedusa. Dutzende ertrinken, darunter auch Kinder und Schwangere. Das sei ungeheuerlich.
C'è un bambino di circa 3 anni tra di loro, una donna incinta. Niente, una cosa immane, gravissima.
Sagt die Bürgermeisterin von Lampedusa. In Griechenland bleibt der Parteichef der Goldenen Morgenröte in Haft, der Chef der drittbeliebtesten griechischen Partei.
Viele sehen jetzt, was wirklich hinter der Organisation steckt. Dass es nicht nur eine Partei ist, die gegen die Sparmaßnahmen ist, sondern dass es sich um eine offen rassistische, fremdenfeindliche Vereinigung handelt und um eine mutmaßliche kriminelle Organisation,
sagt die Journalistin vor Ort. Die Managerlöhne sind seit der Finanzkrise gesunken, auch dank der Lohntransparenz, sagt der Experte. Und um 13 Uhr 20 Jahre vermitteln zwischen Bund und Kantonen. Die Konferenz der Kantone feiert und kritisiert auch im Tagesgespräch. Immer mehr werde von Bundesbern diktiert. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
In Italien sind bei einem Bootsunglück vor der Mittelmeerinsel Lampedusa Dutzende Flüchtlinge ums Leben gekommen. Bisher seien über 80 Tote geborgen worden, darunter auch Kinder. Dies teilten die lokalen Behörden mit. An Bord des Bootes seien insgesamt 500 Flüchtlinge aus Afrika gewesen. Deshalb müsse damit gerechnet werden, dass die Zahl der Todesopfer weiter ansteige. Bisher hätten rund 150 der Flüchtlinge gerettet werden können. An der Rettung würden sich Fischer, die Küstenwache sowie die Grenzpolizei beteiligen, sagte die Bürgermeisterin von Lampedusa. In Griechenland bleibt der Chef der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte in Untersuchungshaft. Grund ist der Vorwurf, er leite eine kriminelle Vereinigung. Zuvor waren bereits 4 weitere Angehörige der Partei verhört worden. 3 davon wurden später unter Auflagen freigelassen. Der 4. kam in Untersuchungshaft. Die Pannenserie im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima reißt nicht ab. Aus einem weiteren Tank ist hochgradig verstrahltes Wasser ausgetreten. Es sei zu befürchten, dass ein Teil davon ins Meer gelangt sei, teilte der Betreiberkonzern TEPCO mit. Wie viel genau sei unklar. Die gemessene Strahlenbelastung beträgt laut TEPCO 200.000 Becquerel pro Liter. Die gesetzliche Höchstgrenze liegt bei 30 Becquerel. Es ist bereits das 2. Mal innerhalb weniger als 2 Monaten, dass kontaminiertes Wasser aus den Reaktoren ins Meer fließt. Entwicklungsländer werden in diesem Jahr voraussichtlich 414 Milliarden Dollar von Migranten erhalten. Diese arbeiten im Ausland und schicken das Geld nach Hause. Damit würden die Überweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,3% steigen, schreibt die Weltbank in einer Prognose. Weiter heißt es, dass das Geld, das die Migranten an ihre Familien schicken, weit bedeutender sei als die internationale Hilfe. In der Schweiz sind die Vergütungen von Verwaltungsräten in den letzten 6 Jahren angestiegen. Die Gehälter von Geschäftsführern und CEOs hingegen sind gesunken. Dies hat eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers, PwC, ergeben. Untersucht wurden unter anderem 20 börsenkotierte Schweizer Unternehmen. Bei den SMI-Unternehmen stieg die durchschnittliche Vergütung von Verwaltungsratspräsidenten im Schnitt um 16%. Die CEOs dieser Firmen hingegen verzeichneten eine Verdiensteinbuße von rund 17%. Die Konferenz der Kantonsregierungen, KDK, feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Nun hat sie eine Bilanz gezogen. Seit ihrer Gründung habe sie sich zu einer wichtigen Plattform im politischen Meinungsbildungsprozess entwickelt, teilte die KDK mit. Allerdings stünden wichtige Herausforderungen an. So dürfe in der Finanzpolitik und bei den Steuern das ausbalancierte System nicht gefährdet werden. Bei der KDK koordinieren die Kantonsregierungen ihre kantonalen Interessen. So wollen sie auf Bundesebene geeint auftreten können. Rund 6.000 Mal haben die Behörden in der Schweiz im vergangenen Jahr Jugendliche losgeschickt, um alkoholische Getränke zu kaufen. Das Ziel, testen, ob die Verkäufer die gesetzlichen Altersbeschränkungen einhalten. Das Ergebnis: 3 von 10 Jugendlichen konnten alkoholische Getränke kaufen, obwohl sie zu jung gewesen wären, wie die Eidgenössische Alkoholverwaltung mitteilt. Zum Vergleich: 10 Jahre davor, 2002, hatten noch mehr als 8 von 10 Jugendlichen Alkohol bekommen. Schweizerinnen und Schweizer waren letztes Jahr spendefreudig. Sie haben insgesamt 1,64 Milliarden Franken an Hilfswerke gegeben. Das teilt die Stiftung CEVO mit. Die Spenden nahmen im Vergleich zum Vorjahr zu. Die Schweizer gaben 28 Millionen Franken mehr an Hilfswerke als 2011. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten würden Privatpersonen mehr spenden, so CEVO. Dies, weil der Solidaritätsgedanke dann stärker sei. In St. Gallen hat gestern Nachmittag erneut die Erde gebebt. Die kaum spürbare Erschütterung der Stärke 2,0 dürfte in Zusammenhang mit dem Geothermieprojekt stehen, wie die Stadt heute mitteilte. Die Geothermiearbeiten würden aber nicht unterbrochen. Gegenwärtig werden an der Erdoberfläche Vorbereitungen für einen bereits geplanten Produktionstest durchgeführt. Nachdem es Ende Juli wegen des Projekts zu einem Beben der Stärke 3,5 gekommen war, wurden die Arbeiten vorübergehend eingestellt.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht es mit einem Augenschein vor Italiens Küste, wo sich ein Drama abspielt. Dann Drogen per Internet, wie die Silk Road, die Seidenstraße, in einer Sackgasse endete. Grenzgänger als Sündenböcke. Der Mouvement Citoyen Genevois will sie, Zitat, ausrotten. Der Bericht vor den Wochenendwahlen in Genf. Und kurz vor dem Tagesgespräch steigen wir in den Keller zum Mann, der tote Haustiere ausstopft.
Also meistens Leute, die kein Kind haben, ein Tier haben und so abgöttisch an dem Tierli hängen, dass es präparieren lassen.
Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.979 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.22,67 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,13 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne. Morgen ist es im Westen meist bewölkt und es fällt etwas Regen. Im Osten ist es freundlicher. Im Süden bleibt es heute und morgen bedeckt. Die Temperatur steigt auf rund 18 Grad. SRF-Verkehrsinfo von 12.37 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen der Verzweigung Bellinzona Nord und Bellinzona Süd. Die Gefahr durch ein Holzstück auf der Fahrbahn besteht nicht mehr.
Europa ist ihre Hoffnung und dafür riskieren sie bei der Überfahrt übers Mittelmeer ihr Leben. Flüchtlinge aus Afrika. Wie gefährlich die Flucht ist, hat sich diese Nacht wieder einmal mehr gezeigt. Vor der italienischen Insel Lampedusa starben Dutzende Menschen. Auslandredaktorin Monika Oetli berichtet.
Etwa 500 Menschen sollen an Bord des Schiffes gewesen sein. 500 Männer, Frauen und Kinder, vorab aus Somalia, die wohl via Libyen übers Meer nach Italien flüchten wollten. Offenbar fing das Boot vor der Küste von Lampedusa Feuer und kenterte, worauf die Flüchtlinge ins Wasser fielen. Für viele kam die Hilfe zu spät. Nach neuesten Informationen wurden 83 Menschen nur noch tot geborgen. 250 werden noch vermisst, nur gerade 150 Flüchtlinge konnten bis zur Stunde gerettet werden. Ein Drama, kommentiert die geschockte Bürgermeisterin von Lampedusa, Giusy Nicolini.
C'è un bambino di circa 3 anni tra di loro, una donna incinta. Niente, una cosa immane, gravissima.
Unter den Opfern befänden sich ein etwa 3-jähriges Kind und eine schwangere Frau. Das Ganze sei ungeheuerlich, schwerwiegend. Weil das Wetter gut und das Meer ruhig ist, stranden an den südlichen Küsten Italiens noch immer fast täglich Flüchtlinge. Auf Lampedusa waren es mehr als 7.000 Menschen allein in diesem Jahr. Die allermeisten kommen von Ländern südlich der Sahara, die zu Hause keine Zukunft sehen. Wie wohl diese Flüchtlinge aus Somalia, in dem seit über 2 Jahrzehnten ein Bürgerkrieg für Tod und Verwüstung und Anarchie sorgt. Sie hoffen auf ein besseres Leben in Europa. In Wochen, manchmal gar monatelangen Reisen durch die Wüste werden sie in Libyen von Schleppern auf Boote gepfercht, die oft schon vor dem Auslaufen in verheerendem Zustand sind. Immer wieder werden die Menschen mit unkundigen sogenannten Kapitänen losgeschickt, die über keine Navigationsgeräte verfügen und häufig auch nicht genügend Wasser und Nahrung an Bord mitführen. Immer wieder sterben Menschen an Erschöpfung oder sie verdursten, bevor sie Italien erreichen. Bürgermeisterin Nicolini fühlt sich mit diesen Tragödien alleingelassen. Sie will, dass die Fernsehkameras die Toten zeigen. Sonst, sagt sie, passiere nichts. Sonst gehe es immer so weiter.
Io vorrei che ci fossero veramente delle telecamere a far vedere questi morti, perché altrimenti non esistono, altrimenti non si capisce, altrimenti si continuerà così, ma veramente.
Tatsächlich sind schon vorgestern 13 Menschen vor der Küste von Sizilien ertrunken. Auch ihr Schiff war gesunken, worauf die etwa 200 Bootsflüchtlinge versuchten, zur Küste zu schwimmen. Auch in der Nacht auf heute sind 463 Flüchtlinge auf Lampedusa angekommen und 117 auf Sizilien. Sie hatten Glück, sie erreichten Europa lebend.
Die Goldene Morgenröte, Griechenlands Neonazi-Partei, ist in der Wählergunst tief gefallen. Nach großen politischen Erfolgen im vom Sparen geplagten Griechenland hat sich die Stimmung gegenüber der rechtsextremen Partei radikal verändert. Seit ein Parteimitglied der Goldenen Morgenröte einen linken Musiker getötet hatte, hat sich die Hälfte der Wählerschaft von der drittbeliebtesten Partei abgewendet. Seit Tagen gehen Regierung und Justiz gegen die Parteimitglieder vor. Am Wochenende wurden 6 der 18 Abgeordneten der rechtsextremen Partei festgenommen, darunter auch der Parteichef. Ihm wird vorgeworfen, er habe aus der rechtsextremen Partei eine kriminelle Vereinigung gemacht. Rodotea Seralidou ist Journalistin und Juristin. Sie verfolgt die Ereignisse in diesen Tagen in Athen. Ich fragte sie, 4 der festgenommenen Parteimitglieder sind wieder auf freiem Fuß, darunter auch der mutmaßliche Anführer der Schlägertrupps der Partei. Wie kommt das in Griechenland bei den Leuten an?
Hier in Griechenland gingen fast alle Menschen davon aus, dass die Angeklagten weiterhin in Haft bleiben, also bis zum Prozess. Und deswegen reagierten die meisten Griechen auf die Freilassung mit Unverständnis und mit großer Empörung. Viele fragen sich jetzt, wie kann es sein, dass diese Menschen, die der Anklage nach Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sein sollen oder sie sogar gegründet haben sollen, wieder auf freiem Fuß sind. Und viele sehen das auch als ein Zeichen, dass die Anklage auch vor Gericht nicht handfest sein wird und dass sie wieder freigesprochen werden.
Und wie sehen Sie das als Juristin? Wie beurteilen Sie, dass die 4 Abgeordneten wieder freigelassen worden sind?
Also für mich ist es wichtig, dass wir verstehen, dass die Justiz wirklich eine unabhängige Staatsgewalt ist. Und so muss sie auch ihre Entscheidungen fällen. Also unabhängig vom Druck seitens der Regierung oder auch seitens des Volkes. Und es ist so, dass die griechische Strafgesetzordnung eine Untersuchungshaft nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen vorsieht. Also nur, wenn der Angeklagte das Land verlassen könnte oder die Gewalttaten, für die er angeklagt ist, wiederholen könnte. Es ist so, dass der zuständige Haftrichter entschied, dass diese Voraussetzungen bei einigen Angeklagten nicht vorhanden sind und er zog deshalb andere Auflagen vor, zum Beispiel das Verbot, das Land zu verlassen und in einem Fall zusätzlich eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro. Also ich möchte betonen, dass mit der Freilassung die Justiz noch kein endgültiges Urteil gefällt hat. Das wird erst fallen, wenn ihnen der Prozess gemacht wird.
Der Parteichef Michal Oliakos wird seit gestern Nachmittag verhört. Sein Stellvertreter Pappas wird in diesen Minuten dem Haftrichter vorgeführt. Also quasi alle führenden Köpfe der Partei werden da geprüft. Ist das der politische Untergang der Partei?
Ich finde, dass das, was gerade passiert, ein zweischneidiges Schwert ist. Denn es muss wirklich hieb- und stichfeste Beweise geben, damit es zu einer Verurteilung kommt. Und sollte das nicht passieren, sollte es zu einem Freispruch kommen, dann sehe ich eine große Gefahr, dass die Partei nicht nur nicht untergehen wird, sondern dass sie sogar mächtiger aus dem Ganzen hervorgeht als zuvor. Denn wir sehen jetzt schon, dass ihre Anhänger von einem politisch motivierten Prozess sprechen, dass die Angeklagten sich als eine Art Märtyrer aufspielen, die, wie Sie sagen, nur angeklagt werden, damit der Partei geschadet wird.
Ihre Einschätzung zum Schluss, schlägt mit den Ereignissen die Stimmung in Griechenland um? Also genügt, was bisher geschah, damit die Menschen, ein Teil der Menschen, ihr fremdenfeindliches Gedankengut überdenkt?
Ich glaube, wir müssen da die Wähler, die aus Protest die Goldene Morgenröte gewählt haben, von den wirklichen Anhängern der Partei und ihrer fremdenfeindlichen Ideologie ganz klar trennen. Also diejenigen, die Hitler und den Nationalsozialismus verehren und einen großen Hass auf alles Fremde haben, die werden weiterhin so denken. Da müsste der Staat anders eingreifen, zum Beispiel eher etwas in Sachen Bildung der jungen Griechen tun. Die Wähler aber, die aus Protest die Partei gewählt haben, und man geht davon aus, dass das wirklich die große Mehrheit der Wählerschaft ist. Noch 2009 kam die Partei auf weniger als 1% zum Beispiel. Also denen werden jetzt die Augen geöffnet. Viele sehen jetzt, was wirklich hinter der Organisation steckt. Dass es nicht nur eine Partei ist, die gegen die Regierung ist und die gegen die Sparmaßnahmen ist, sondern dass es sich um eine offen rassistische, fremdenfeindliche Vereinigung handelt und um eine mutmaßliche kriminelle Organisation, die für Morde, für versuchte Morde, für Geldwäsche, Erpressungen und für vieles mehr zuständig sein soll.
Sagt die Journalistin Rodotea Seralidou in Athen. Rendezvous, es ist 14 Minuten vor 1. Drogen, gefälschte Pässe oder Anleitungen zum Computerhacken. Wer das wollte, klickte sich bisher ein auf einer Internetseite mit dem Namen Silk Road. Mehr als $1 Milliarde habe der 29-jährige Betreiber mit der Seite umgesetzt. Nun ist Schluss. In den USA haben ihn die Behörden verhaftet. Wer ist dieser Boss der modernen Unterwelt? Und wie ist es überhaupt möglich, all diese Geschäfte im Internet zu betreiben? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Er ist intelligent, jung und gefährlich. Ross William Ulbricht, gerade mal 29 Jahre alt. Das Gericht von Manhattan hat die Anklagepunkte gegen den jungen Mann veröffentlicht und gleichzeitig auch einen Einblick in sein Privatleben. Gemäß diesen Unterlagen hat Ross William Ulbricht einen Universitätsabschluss. Er hat Physik und Chemie und Materialwissenschaften studiert an den Universitäten von Texas und Pennsylvania. Danach ist der junge Mann auf Abwege geraten. Gemäß FBI hat Ulbricht mit mehreren Komplizen zusammengearbeitet und hat die Internetseite Silk Road aufgebaut. Bei den Dealern und Kriminellen galt diese Internetseite als Umschlagsplatz für heiße Ware, Drogen per Mausklick. Dieser Marktplatz befindet sich in einem anonymisierten Umfeld im sogenannten Darknet, wie Tobias Bolliger von der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität erklärt.
Die Teilnehmeridentifikation im Internet geschieht über die sogenannten IP-Adressen. Das sind die Telefonnummern, die mich zu einem Anschluss führen. In diesen Netzwerken jedoch führen die erkennbaren IP-Adressen nicht zu den jeweiligen Teilnehmern, sondern werden getäuscht, werden verdeckt, werden durch falsche IPs ersetzt, so dass schlussendlich eine Rückverfolgung über dieses einzige Erkennungsmerkmal schwierig bis fast unmöglich wird.
Ross William Ulbricht konnte die Internetseite denn auch mehrere Jahre betreiben, hat dabei Waren im Wert von mehr als $1 Milliarde verkauft und dabei $80 Millionen verdient. Die Ware wurde mit der digitalen Währung Bitcoin bezahlt.
Bitcoin ist sicher eine der meistverbreitetsten virtuellen Währungen und hat auch da die Schwierigkeiten der Identifikation. Aus diesem Grunde ist sie sicher auch für kriminelle Zwecke sehr interessant und taucht halt auch immer wieder im Rahmen von internationalen Ermittlungen auf.
Eigentlich sollten Bitcoins den Handel im Internet erleichtern, deshalb wurde die virtuelle Währung geschaffen. Doch nun zeigt sich, dass sie immer mehr von Kriminellen missbraucht wird. So hat denn auch das FBI auf dem Computer von Ulbricht Bitcoins im Wert von $3,6 Millionen sichergestellt. Der Fall in den USA ist ein Warnhinweis für die Behörden weltweit. Das Internet wird als Marktplatz von Drogen immer gefährlicher.
In der öffentlichen Diskussion scheint es, als ob die Chefs von großen Unternehmen immer mehr verdienten. Eine neue Studie kommt nun aber zum Schluss, dass dies zumindest für die letzten 3 Jahre nicht stimmt. Und im Vergleich zu 2007, also kurz vor der Finanzkrise, sind die Top-Löhne sogar gesunken. Susan Giger weiß, welche Rolle dabei die Abzockerinitiative spielt.
Untersucht wurden die Vergütungsberichte der 20 Großen wie Nestle, Novartis, ABB, UBS, CS etc., aber auch die rund 80 nächstgrößeren Unternehmen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Was auffällt, 2007, kurz vor der großen Krise, waren die Ausschläge und die Unterschiede enorm und der Durchschnittslohn der Chefs, vor allem bei den größeren Unternehmen, einiges höher als heute. Zum einen habe dann die Wirtschaftskrise zugeschlagen, sagt der Studienverantwortliche des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers, Robert Kaifres.
Wenn man es anschaut, ist es infolge von tieferen Boni und tiefer Aktienbeteiligungen. Also die variable Vergütung ist auch im Hinblick auf eine doch schwierigere Wirtschaftssituation zurückgekommen.
In den letzten 3 Jahren blieb der durchschnittliche Lohn eines Chefs dann aber relativ stabil. Dies hänge mit verschiedenen Richtlinien zusammen, welche Transparenz fordern würden. Zum Beispiel der Vergütungsbericht, der die Börse seit 6 Jahren verlange. Oder auch das neue Gesetz zur Versteuerung der Mitarbeiterbeteiligungen. Und nicht zuletzt die Diskussionen um die Minderinitiative.
Also die Minderinitiative hat sicher auch mehr Transparenz geschaffen, mehr Oberaufsicht und da eine starke Corporate Governance in dem Sinne, dass die Aktionäre mehr Mitwirkungsrechte haben bezüglich der Vergütung. Und ich glaube, das hat sicher auch einen grundsätzlich mäßigenden Effekt gehabt.
Die Cheflöhne seien mehr zusammengerückt, es gebe weniger Ausreißer und so habe die Transparenz auch eine korrigierende Wirkung gehabt. Das beobachtet auch Alexander Wagner, Finanzprofessor an der Universität Zürich.
Es ist teilweise ein Druck von außen, aber auf der anderen Seite realisieren Unternehmen, glaube ich, auch, dass man mit einer besseren Corporate Governance langfristig bessere Resultate erwirtschaftet.
Und weil auch das Image besser sei. Unternehmen hätten sich schon auf die Minderinitiative vorbereitet. Zwar zeige man zurzeit noch auf, was die Chefs heute verdienen würden. Oft sei das 5 Jahre später ein anderer Wert, weil der Aktienkurs höher oder tiefer sei. Das müsse noch geregelt werden und noch mehr sei zu tun.
Bei der Minderinitiative geht es darum, dass Aktionäre über Vergütungen abstimmen. Diese können sie nur verstehen, wenn sie wissen, wie diese zustande gekommen sind. Da gibt es noch Aufholbedarf für die Schweizer Unternehmen.
Er hofft, dass Unternehmen künftig noch klarer und einfacher aufzeigen, wie die Löhne zustande kommen.
Hat Genf ein Grenzgängerproblem? Wenn man den Wahlkampf für die Parlaments- und Regierungswahlen am Sonntag anschaut, dann lautet die Antwort ja. Denn da wird richtig in mobil gemacht gegen die Arbeiter, die in Genf arbeiten und in Frankreich wohnen. Sie stehen unter Generalverdacht, dass sie die Löhne drücken. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder ging mit einem Grenzgänger spazieren, um zu erfahren, wie diese Art des Genfer Wahlkampfs bei den Betroffenen ankommt.
Nein, schön ist es hier nicht. En masse. Das sind graue Häuser, enge Straßen und viel Verkehr, Grenzverkehr. Jacques Delke, 44-jährig, blickt ohne Stolz auf seinen Wohnort. Die Grenzstädte wuchsen wie Pilze, aber sie hatten keine eigene Farbe. Delke ist Frontalier, Grenzgänger. Ursprünglich aus dem Baskenland wohnte er seit 15 Jahren in Genfer Vororten, arbeitet als Jurist am Genfer Universitätsspital. Trenchcoat, weißes Hemd, Strubbelfrisur unrasiert. Schnell noch einen Kaffee in der Brasserie. Pardon, aber Delke ist erst seit einer Stunde aus Paris zurück. Als Vertreter der Frontalier versuchte er, die französischen Behörden davon abzubringen, die Grenzgänger ins staatliche französische Gesundheitssystem zu zwingen. Die Grenzgänger geraten oft zwischen die Fronten.
C'est là où c'est un peu compliqué à porter ce statut de frontalier. Jalousé par les uns.
Beneidet von den schlechter verdienenden Franzosen, eifersüchtig beobachtet von den Genfern in ihren überteuerten Wohnungen und oft missverstanden von beiden Seiten. Und erst der Wahlkampf in Genf. Die Rechtspopulisten des MCG, des Mouvement Citoyen Genevois, haben sich dem Kampf gegen die Frontalier verschrieben, beschimpfen die Grenzgänger als Krankheit, die man ausrotten müsse. Fakt ist, in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Grenzgänger glatt verdoppelt. Fast 70.000 Personen passieren täglich die Grenze, um zu arbeiten. Delke hat ein Gesicht voller Lachfalten, aber wenn die Rede auf Erik Stauffer, den Gründer des MCG, kommt, wird Delke scharf. Stauffer sei kein Patriot, der sein Land liebe, sondern ein Nationalist, der die anderen hasse.
Ich glaube, Monsieur Stauffer confond Patriotisme et Nationalisme. Ich denke, Monsieur Stauffer simplement n'aime pas son pays.
Stauffer bewirtschaftet einfach die Angst. Eine irrationale Angst, meint Delke, und führt den Erfolg des MCG auf den ultraliberalen Schweizer Arbeitsmarkt zurück. Da komme ein neuer Chef, bringe frischen Wind und schon sei man weg. Klar lebten die Schweizer mit ständiger Angst vor Arbeitslosigkeit, aber zum Glück sei die Schweizer Politik meist sehr sachlich, nüchtern. Und nüchtern betrachtet, die Grenzgänger zahlten Steuern in der Schweiz und Quellensteuer für ihre Wohnorte. Letztlich profitierten alle, die ganze Region. Und trotzdem ist da die Staatsgrenze, die Privat- und Berufsleben trennt. Wie erlebt er die Grenze? Delke zeigt auf ein Grenzwachthäuschen, das verlassen neben der dicht befahrenen Straße steht. Er würde das Häuschen abreißen oder besser noch jemandem geben, der dringend eine günstige Wohnung brauche. Für ihn sei die Grenze so sehr Alltag, dass er sie gar nicht mehr wahrnehme.
J'ai tellement l'habitude de la traverser que je m'en rends même plus compte.
Sascha Buchbinder. Und vor den großen Fragen der Schweizer Demokratie wie Föderalismus noch ein ganz anderes Thema an dieser Stelle. Das eigene Meersäuli, der Hamster, die Katze oder der Hund. Sie wachsen einem richtig ans Herz. Und nicht selten werden sie zum Familienmitglied. Wenn das Haustier dann stirbt, schmerzt der Abschied. Er schmerzt so sehr, dass einige Tierbesitzer ihren Liebling nicht einfach auf der Kadaversammelstelle entsorgen wollen, sondern andere Möglichkeiten suchen. Auch Ausgefallene. Einige lassen ihr Haustier ausstopfen. Die Reportage von Brigitte Kramer.
Ein stattliches Einfamilienhaus direkt an der vielbefahrenen Durchgangsstraße von Embrach im Kanton Zürich. Zwei Geweihe an der Fassade, zwischen ihnen ein Holzschild. Bruno Ambauen, Präparator. Ein mit Grasnarben bewachsener Kiesweg und eine steinige Treppe führen hinunter zur Werkstatt. Bruno Ambauens Begrüßung ist eine Vorwarnung.
Das ist ein Gruselkabinett, weil ich habe es mit toten Tieren zu tun. Und das ist für viele Leute ein bisschen, abscheulich.
In der Werkstatt riecht es streng nach Tier, nach Fleisch, nach nassem Fell. Auf Tischen und Regalen ein wildes Durcheinander. Werkzeug, Schachteln, Stifte, ein staubiges altes Telefon mit Wählscheibe, Krimskrams aller Art. Seit fast 5 Jahrzehnten arbeitet der 62-Jährige als Tierpräparator. Da hat sich so einiges angesammelt.
Kleine Sachen, die er einfach irgendwann mal wieder braucht. Und bei mir ist einfach ein Lager da. Ich brauche es manchmal erst im Jahr nur einmal. Aber es ist einfach da.
Und natürlich sind da auch die unzähligen Tiere. Ein Wiesel, ein Specht, 2 Schleiereulen, ein Marder, ein Huhn, eine alte Bärendame. Schwarz glänzt ihr Fell. Auf einem kleinen Brett liegt der Schädel eines Rehbocks. In der linken Hand hält Bruno Ambauen den Tierkopf fest, mit der rechten sägt er daran. Er präpariert viele Jagdtrophäen, aber auch Haustiere. Was bewegt jemanden, sein Tier präparieren zu lassen?
Das sind meistens Leute, die kein Kind haben, ein Tier haben und so abgöttisch an dem Tier hängen, dass es präparieren lassen.
An derselben Straße, rund 600 Meter von Bruno Ambauens Werkstatt entfernt, hat Barbara Wenzin eine Tierarztpraxis. Der Warteraum ist sehr hell, hinter einer großen Glasfront im Erdgeschoss. Natürlich weiß auch die Tierärztin, wie schwer es fallen kann, ein Haustier gehen zu lassen. Daher würden sich die meisten Tierbesitzer für eine Kremation entscheiden. Bisher haben ihre Kunden noch nie den Wunsch geäußert, ihr Tier zum Präparator zu bringen.
Nein, habe ich jetzt noch nie gehabt. Ich habe eine Kundin, die hat einen Hamster, da ich einschlafen musste. Der liegt immer noch bei ihrer Gefrierin, den sie mal präparieren lassen. Aber sie hat es bis jetzt noch nie gemacht. Aber sonst habe ich es eigentlich nicht.
Das Haustier täuschend echt und doch tot im Wohnzimmer aufzustellen, das ist offenbar nicht jedermanns Sache. Ist das auch eine Erfahrung, die Bruno Ambauen macht? Mit dieser Frage geht es zurück, vorbei an alten Riegelbauten, an Wohnblöcken, Restaurants und Geschäften. Ja, sagt Bruno Ambauen, auch für ihn ist es nicht alltäglich, ein Haustier auf dem Tisch zu haben. Es ist auch nicht immer dankbar, Haustiere zu präparieren, sagt er. Das Schwierigste sind die Augen.
Da kann ich am Kunden 12 verschiedene Augen anlegen und fragen, ist es die oder ist es die Farbe? Hat man es gemacht? Kommt dann die grosse Überraschung. Oh nein, sie, das hat doch andere Augen gehabt.
Eine weitere Herausforderung ist die Masse des Tieres. Bruno Ambauen erinnert sich an einen wohlgenährten Hund, den er präparieren sollte, mit der Bitte, ihm doch wieder eine Figur zu geben.
Und das habe ich gemacht. Der Hund hat also besser ausgesehen als zu Lebzeiten. Zufriedenheit vom Kunden, aber nicht von seiner Frau. Das wäre ein Geschenk gewesen auf Weihnachten. Ja, und ich habe ja von dem nichts gewusst. Und habe dann telefoniert, der Hund sei fertig.
Die Geschichten und Anekdoten sprudeln nur so aus ihm heraus. Doch bei aller Leichtigkeit, er nimmt die Trauer der Kundschaft ernst.
Es ist ein Tier, ein Lebewesen, wo die Person einfach dran hängt. Und ich denke, das sind Emotionen, die man auch muss, Verständnis haben.
Und er selber? Würde er eines seiner Haustiere präparieren?
Nein, ich finde, das macht man nicht. Eben. Also ich persönlich. Man muss sich ja auch trennen.
Besuch beim Tierpräparator mit Brigitte Kramer. Damit ist es 1 Uhr geworden und Zeit fürs Tagesgespräch. Haben die Kantone genug zu sagen? Welche Zukunft hat der Föderalismus in der Schweiz? Die Antworten dazu gibt es im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Nach einem Bootsunglück vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind bisher über 80 Tote geborgen worden. Dies teilten die lokalen Behörden mit. An Bord des Bootes seien insgesamt 500 Flüchtlinge aus Afrika gewesen. 150 von ihnen hätten gerettet werden können. In der Schweiz sind die Vergütungen von Verwaltungsräten in den letzten 6 Jahren angestiegen. Die Gehälter von Chefs großer Unternehmen sind gesunken. Dies hat eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PwC ergeben. 3 von 10 Jugendlichen konnten im vergangenen Jahr alkoholische Getränke kaufen, obwohl sie zu jung waren. Das haben 6'000 Testkäufer ergeben. Zum Vergleich, 10 Jahre davor hatten noch 8 von 10 Jugendlichen Alkohol bekommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.